Charles Stanley. Christus der Mittelpunkt. Oder Warum haben wir uns allein in dem Namen Jesu zu versammeln? Die Frage, warum haben wir uns allein im Namen Jesu zu versammeln, ist von allergrößter Bedeutung und hat daher immer wieder die Gemüter so mancher Kinder Gottes beschäftigt. Zur Beantwortung dieser Frage und zur Erläuterung der Belehrungen der Heiligen Schrift in dieser Hinsicht sind die nachstehenden Gedanken niedergeschrieben worden. Mögen sie vielen geliebten Kindern Gottes zum rechten Verständnis dieses wichtigen Gegenstandes behilflich sein. Was uns zuallererst um die kostbare Person des Herrn Jesus schart oder scharen sollte, ist die Würdigkeit Christi. Gott selbst hat ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 9 und 11. Es war das Wohlgefallen unseres Gottes und Vaters, ihn, der gehorsam war bis zum Tod, auf diese Weise zu ehren. In diesem Namen, der auch für jeden Gläubigen so überaus kostbar ist, versammelten sich in den Tagen der Apostel alle Christen. Und einst, als vor dem Seher Johannes der Schleier der Zukunft gelüftet wurde, sah er den Herrn Jesus und er schildert ihn mit den Worten: Sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Offenbarung 1, Vers 16 und 17. Welch ein erhabener Anblick! Dann wird Johannes im Himmel eine Tür aufgetan und er erblickt die zukünftige Herrlichkeit des Lammes Gottes inmitten der Millionen und Abermillionen Erlöster. Er sieht inmitten des Thrones ein Lamm stehen wie geschlachtet, und die es umgeben, singen ein neues Lied. Was wird es für die Erlösten sein, diesen spontanen Ausbruch einer unaussprechlichen und verherrlichten Freude mitzuerleben und in jenes neue Lied mit einzustimmen? Niemand von den durch sein Blut für Gott Erkauften wird sich weigern zu singen: Du bist würdig. Auch die himmlischen Heerscharen rufen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Ja, jedes Geschöpf, das in dem Himmel und das auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5, Vers 6 bis 14. So wird unser hochgelobter Herr einst im Himmel angebetet und in der ganzen Schöpfung geehrt und anerkannt werden. Und diese Ehre lässt Gott dem auferstandenen Christus zuteil werden, der einmal für unsere Sünden starb als der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. 1. Petrus 3, Vers 18. Sollte jemand bei der Schilderung dieser Herrlichkeiten des Herrn ängstlich und verzagt werden, so dürfen wir ihn daran erinnern, dass dies gerade die Herrlichkeit seines Erlösers und Herrn ist. Denn wer sind jene Millionen von Anbetern? Alles durch Christi Blut erlöste Sünder, wie die von sieben Dämonen besessene Maria Magdalene, der von der irdischen Gerechtigkeit verurteilte und gekreuzigte Räuber, Zöllner und Sünder. Die Würdigkeit des Herrn Jesus war so groß, dass er solche Geschöpfe in die Herrlichkeit einführen kann, und der heilige Gott bestätigt es selbst. Er ist würdig, und jedes Geschöpf sagt dazu: Amen. Willst du diesem Gott nicht dein ganzes Vertrauen schenken? Die Person des gestorbenen und auferstandenen Christus ist in Gottes Augen so groß und erhaben, das er dir zurufen lässt, so sei es euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Apostelgeschichte 13, Vers 38 und 39. Die Errettung geschieht also ganz allein durch Christus. Und glücklich sind alle, die sagen können: Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Epheser 1, Vers 7. Wir sind ganz und gar unfähig, die wunderbare Herrlichkeit und Erhabenheit der Person Christi zu beschreiben, sondern können nur auf die inspirierten Schriften verweisen, die so klar und eindeutig davon reden. Vielleicht sagt nun jemand, dass es doch keinen wahren Christen gibt, der die Würde der Person des Herrn Jesus oder die Erhabenheit seines Namens in Zweifel zieht. Das ist ganz sicher wahr, denn was wären das für Christen, in deren Herzen bei der Nennung des Namens Jesu keine Saite zum Klingen käme? Doch die entscheidende Frage ist: Wie groß oder wie hoch ist die Wertschätzung seiner Person bei dir und bei mir persönlich? Wenn wir den Herrn Jesus des vereinigten Lobes und der gemeinsamen Anbetung im Himmel für würdig halten, warum ist er es dann nicht schon hier auf Erden? Niemand wird bezweifeln, dass sich im Himmel alle Erlösten um die Person des Herrn Jesus scharen werden, um ihn anzubeten und zu preisen. Warum aber, so muss man fragen, tun es nicht schon hier auf der Erde die 1000 oder 10.000 wahren Christen in einer Stadt? Wenn im Himmel jeder trennende Name und jede Spaltung weggefallen wird, warum nicht schon jetzt hier auf Erden? Es ist ein großer Irrtum anzunehmen, dass die Christen, die sich einfach im Namen Jesu versammeln, sich von den geliebten Gotteskindern in den Benennungen oder Gemeinschaften getrennt haben, weil sie sich für besser hielten als sie. Nein, sie tun es, weil der Herr Jesus ihnen das Opfer wert ist, ein für allemal jede Gruppierung und Spaltung aufzugeben und sich allein um seine Person und um seinen Namen zu versammeln. Und er ist es wert, dass auch du, lieber gläubiger Mitpilger, du magst stehen, wo du willst, den Boden der Spaltungen verlässt und keinen anderen Namen anerkennst als allein seinen herrlichen Namen. Was mögen die Engel, die den Namen Jesus kennen und verehren, wohl denken und empfinden, wenn sie unsere getrennten Wege hier beobachten? Welch dunkles Gegenbild zu der Einheit im Himmel sind doch die vielen Spaltungen auf der Erde. An vielen Orten kommen die Kinder Gottes unter mancherlei verschiedenen Namen zusammen, aber nicht zwei oder drei in derselben Stadt versammeln sich allein im Namen Jesu. Und doch ist es der Herr Jesus ohne allen Zweifel wert, dass alle Gläubigen eines Ortes ausnahmslos sich um ihn allein versammeln. Wie kann ich in Aufrichtigkeit beten, dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden, wenn ich nicht bereit bin, auf Erden seinen Willen zu tun? Kommt nicht Gottes Wille im Himmel darin zum Ausdruck, dass alle Gläubigen ohne Unterschied sich um das geschlachtete Lamm zu seiner Anbetung versammeln? Warum bin ich nicht bereit, diesen offenbarten Willen Gottes schon auf Erden zu tun und jede Parteiung aufzugeben, die es im Himmel ohnehin nicht geben wird? Wäre es nicht ehrlicher zu beten: Herr, du siehst, dass ich mich mit so vielen meiner Freunde in dieser oder jener Glaubensgemeinschaft befinde und mich nicht von ihnen trennen kann. Vergib mir deshalb, dass ich hier auf der Erde deinen Willen nicht so erfülle, wie ich es einst im Himmel tun werde. Ist es wirklich nur Engherzigkeit, wie viele meinen, wenn man den Willen Gottes auf Erden zu erfüllen begehrt, wie es im Himmel geschieht? Ist der Herr Jesus es nicht wert, dass wir ihn auch in dieser Beziehung als unseren alleinigen Herrn anerkennen, zur Verherrlichung Gottes des Vaters? Jesu Name ist für Gott von allerhöchstem und unermesslichem Wert. In den Tagen der Apostel war der Name Jesus über jeden anderen Namen erhaben, und wenn jemand versuchte, einen anderen Namen in den Vordergrund zu stellen, mochte es selbst der Name Paulus oder Kephas sein, so erklärte der Heilige Geist ihn für fleischlich. Schon einen solchen Namen zuzulassen, bedeutete nicht mehr und nicht weniger, als die Person Jesu auf den Boden eines gewöhnlichen Menschen herabzuziehen. Ist es nicht heute auch so? Jesus ist der Anbetung von Millionen Erlöster im Himmel würdig, und deshalb ist er auch würdig, jetzt auf der Erde von allen wiedergeborenen Christen gemeinsam angebetet und erhoben zu werden. Lieber Leser, hast du den Wunsch, den Willen Gottes schon hier auf der Erde zu tun, dann ist dir der Weg klar bezeichnet. Gib jede Benennung und jede Parteiung auf und versammle dich allein in dem überaus kostbaren Namen Jesu, des erhabenen Herrn im Himmel. Lass dich nicht durch andere beirren, mögen sie zum Herrn Jesus stehen, wie sie wollen, und vielleicht sogar vor der Welt ein treues Zeugnis für ihn ablegen. Doch jetzt mag gefragt werden, welche Art kirchlicher Oberhoheit oder Regierung entspricht denn den Gedanken Gottes? Damit kommen wir zu dem nächsten Gegenstand unserer Betrachtung, dem zweiten Grund, der uns veranlasst oder veranlassen sollte, allein im Namen des Herrn Jesus zusammenkommen. Es ist die Souveränität des Heiligen Geistes. Bevor der Herr Jesus diese Erde verließ, sagte er zu seinen betrübten Jüngern: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Johannes 14, Vers 16 und 17. Der Herr Jesus hatte ihnen verheißen, dass dieser Sachwalter sie über alles belehren würde, was für sie zu wissen notwendig wäre. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Weiter sagte er ihnen: Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, so wird er von mir zeugen. Johannes 15, Vers 26. Beachten wir, dass der Herr Jesus den Jüngern nicht nur einen Einfluss oder eine Kraft verheißt, sondern eine wirkliche, göttliche Person, wie Christus selbst es ist, nämlich die Person des Heiligen Geistes. Wie der Herr Jesus vom Vater gezeugt hatte, so sollte der Heilige Geist von Christus zeugen. Als Geist der Wahrheit sollte er uns in die ganze Wahrheit leiten. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen. Johannes 16, Vers 13 und 14. Diese Verheißung hat Gott erfüllt, denn nachdem der Herr Jesus im Himmel verherrlicht war, sandte Gott den Heiligen Geist hernieder. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 38. Von diesem Augenblick an suchen wir im Neuen Testament vergeblich nach einer anderen kirchlichen Regierung oder Oberhoheit als der unumschränkten Leitung des Heiligen Geistes. So wirklich der Herr in den Evangelien bei den Jüngern gegenwärtig war, sehen wir in der Apostelgeschichte den Heiligen Geist in der Gemeinde oder Versammlung gegenwärtig. Der Tag der Pfingsten offenbarte die Gegenwart und Wirksamkeit des Geistes Gottes in seiner ganzen Macht und Kraft. Auch später lesen wir von ihm: Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Seine Gegenwart war so wirklich und lebendig, dass Petrus zu Ananias sagen konnte: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Apostelgeschichte 5, Vers 3. Und als das Evangelium den Heiden verkündigt wurde, fiel der Heilige Geist auf sie, wie auch vorher auf die Gläubigen aus den Juden. Kapitel 11, Vers 15. Das Gleiche sehen wir in Antiochien, Kapitel 13, Vers 52. Wie autoritär und bestimmt war doch die Leitung des Geistes damals, wenn wir in Apostelgeschichte 16, Vers 6 und 7 von Paulus und seinen Gefährten lesen. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Auch in 1. Korinther 12 wird die Leitung des Geistes in größter Deutlichkeit festgestellt. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist, Vers 4, und einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, Vers 7. Diese letzte Stelle wird häufig missverstanden und auf die Welt angewandt, obwohl der Herr ausdrücklich gesagt hatte, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt, Johannes 14, Vers 17. Mag auch die Verschiedenheit der Gnadengaben groß sein. Dieses alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. 1. Korinther 12, Vers 11. Fragen wir uns jetzt einmal, in welcher christlichen Benennung unserer Tage wird der Geist Gottes in dieser Weise anerkannt? Sobald nämlich eine Versammlung von Christen dies tut, hört sie auf, eine Parteiung zu sein, weil eben der Heilige Geist keinen anderen Namen als nur den Namen des Herrn Jesus kennt und anerkennt. Schauen wir uns einmal eine Versammlung von Christen vor mehr als 1900 Jahren in der Heiligen Schrift an, so finden wir, dass alle Christen eines Ortes sich im Namen des Herrn Jesus versammelten. Der Geist hatte verschiedene Gaben gegeben, die einen waren von ihm begabt, das Evangelium zu predigen, andere zu lehren, wieder andere zu ermahnen und so weiter, entsprechend den mannigfaltigen Offenbarungen des Geistes. Dieser war in ihrer Mitte in lebendiger Wirklichkeit gegenwärtig und teilte einem jeden aus, wie er wollte. Zwei oder drei redeten, die übrigen urteilten, denn das war nach 1. Korinther 14, Vers 29 bis 33 die Ordnung Gottes. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Solange die unumschränkte Leitung des Heiligen Geistes anerkannt und respektiert wurde, war dies offenbar die Ordnung in den Versammlungen. Betreten wir dagegen in unseren Tagen eine Versammlung von Christen mit einem vielleicht gut klingenden Namen und einem hohen Bekenntnis, so müssen wir betrübt fragen: Wo erlaubt man noch dem Heiligen Geist oder wo erwartet man noch von ihm, dass er einem jeden austeilt, wie er will? Wo wird die Autorität und die Leitung des Geistes noch praktisch verwirklicht? Finden wir nicht im Gegenteil, dass der Mensch seinen Platz eingenommen hat und tun muss, wozu er vom Geist weder befähigt noch geleitet ist? Wie traurig ist es, die Gegenwart und Leitung des Heiligen Geistes auf diese Weise zu missachten. Die verschiedenen Gaben werden nicht ausgeübt, während die eine ordinierte Person unter der Last des Dienstes seufzt. Gottes Geist wird nicht mehr als Leiter und die von ihm in der Versammlung gegebene Ordnung wird nicht mehr als verbindlich anerkannt. An deren Stelle ist eine menschliche Ordnung oder richtiger gesagt jede Art menschlicher Unordnung getreten. Man mag dies Freiheit des Gewissens nennen, aber wo bleibt die Freiheit des Geistes Gottes zur Auferbauung der Versammlung zu gebrauchen, wen er will? Ist das wirklich eine so unwichtige Sache? Tat nicht Israel den ersten verhängnisvollen Schritt auf der abschüssigen Bahn, als es die Herrschaft und Regierung Gottes missachtete und einen Menschen an seiner Stelle zu sehen wünschte? Vergleiche 1. Samuel 8, Vers 4 bis 9. Auch die Geschichte der Propheten ist nichts anderes als die Geschichte einzelner Männer, die inmitten des allgemeinen Abfalls von Gott die Wirklichkeit der gesegneten Gegenwart Gottes bekannten und bewahrten. Welch ernste Belehrung gibt uns das Buch des Propheten Jeremia. Obwohl durch den Namen des Herrn, des Gottes der Heerscharen, berufen, saß er allein, aber wie tröstlich müssen die Worte Gottes für ihn gewesen sein. Jene sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren. Jeremia 15, Vers 16 bis 21. Das ist auch der ernste, aber gesegnete Platz aller, die in unseren Tagen die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Versammlung in Wahrheit und Aufrichtigkeit zu verwirklichen suchen und überzeugt sind, dass sie dem Wort Gottes mehr Gehorsam schulden als Menschenworten. Ach, mögen doch alle Kinder Gottes, in welcher Benennung sie sich auch befinden, den großen Segen einer rückhaltslosen Unterwerfung unter die souveräne Leitung des Heiligen Geistes kennen und verstehen lernen. Wo diese Unterwürfigkeit tatsächlich nicht nur dem Schein nach vorhanden ist, da zeugt der Geist von dem Herrn Jesus in einer Weise, die keine menschliche Weisheit nachahmen kann. Sollte ich deshalb irgendwo hingehen, wo der Heilige Geist, den der Vater herniedersandte, um uns bis zum Ende zu lehren, zu leiten und zu bewahren, nicht anerkannt wird? Sicherlich nicht, wenn mein Wille dem wohlgefälligen Willen Gottes unterworfen ist und ich ihn allein zu tun begehre. Ich sollte mich von einer solchen Verbindung lösen, auch wenn sie den Namen einer der großen Kirchen oder einer der unzähligen christlichen Gemeinschaften trägt, und mich einfach im Namen Jesu und unter der Leitung des Heiligen Geistes mit denen versammeln, die nur diesen Herrn als ihr Oberhaupt und den Heiligen Geist als ihren Leiter und Führer anerkennen. Die christlichen Kirchen und die vielen anderen Parteiungen der bekennenden Christenheit haben darin gefehlt, die persönliche Leitung des Geistes anzuerkennen und zu verwirklichen. Sie zogen es vor, sich eine eigene Regierung oder Leitung zu wählen, die in Form und Zusammensetzung recht unterschiedlich sein mag, aber sie alle verleugnen praktisch die Leitung des Geistes und setzen sie somit beiseite. Leider ist in der Christenheit die Wahrheit von der persönlichen Leitung des Geistes Gottes weithin verloren gegangen und so unbekannt geworden, dass man selbst wahren Christen nur schwer verständlich machen kann, was darunter zu verstehen ist. Ja, mancher hat nicht einmal mehr ein Bewusstsein von der Tatsache, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen persönlich und auch in der Versammlung wohnt, sonst würde er nicht singen: O Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Mitunter bittet man auch um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, weil man vergessen hat, dass er bereits reichlich über uns ausgegossen ist. Titus 3, Vers 6. Und in diesem Sinn nicht noch einmal ausgegossen werden kann. Liegt die Ursache so falscher Gedanken nicht vielfach darin, dass man den Heiligen Geist nur für einen Einfluss oder eine wirkende Kraft hält und nicht für eine göttliche Person, die in uns und bei uns ist und es in Ewigkeit bleibt? Mit Recht würde mancher Christ es für höchst ungebührlich und anstößig halten, wenn man von Gott, dem Vater, als von einem Einfluss spräche. Ebenso würde es manche empören, wenn von dem Leben des Sohnes Gottes auf dieser Erde gesagt würde, es sei nur eine symbolhafte Darstellung oder ein Einfluss gewesen. Gott, der Heilige Geist, ist jetzt als eine ebenso wirkliche Person auf der Erde wie einst der Herr Jesus. Was ein Oberbefehlshaber für eine Armee oder der Ministerpräsident für eine Regierung ist, das ist der Heilige Geist für die Versammlung Gottes. Er befiehlt, leitet, ordnet an, gibt und gebraucht, wen und was er will. Will ich daher Gott treu und seinem Wort gehorsam sein, muss ich mich von Verbindungen trennen, wo diese Wahrheit nicht anerkannt wird. Wir kommen jetzt zu dem dritten Grund, der die Gläubigen veranlassen sollte, nur in dem Namen Jesu zusammenzukommen. Die Einheit der Kirche oder Versammlung oder, genauer ausgedrückt, die Einheit des Leibes. Soweit wir wissen, redet das Wort Gottes nicht von einer Kirche, wohl aber von einem Leib. 1. Korinther 10, Vers 17, Epheser 4, Vers 4, Kolosser 3, Vers 15 und so weiter. Das gewöhnlich mit Gemeinde oder Kirche übersetzte Wort bedeutet einfach eine Versammlung. Es wird in Apostelgeschichte 19, Vers 32 und 39 gebraucht, um eine zusammengeströmte Menge von Heiden zu bezeichnen. Die Kirche Gottes ist die Versammlung Gottes, bestehend aus allen erretteten Menschen, deren Sünden für immer hinweggetan sind, Hebräer 10, und die sich an jedem Ort versammeln, um Gott anzubeten. Keiner anderen Versammlung kann der Name Kirche oder Versammlung Gottes beigelegt werden. Was ist denn nun der eine Leib, von dem Paulus in Epheser 4, Vers 4 sagt, da ist ein Leib? Ist es eine der bekannten großen christlichen Körperschaften? Oder sind es die anderen größeren oder kleineren Gemeinschaften, die es in der Christenheit gibt? Weder die eine noch die anderen. Zu diesem einen Leib gehören alle durch Jesu Blut erlösten Sünder, alle Kinder Gottes, auch wenn sie keiner der vielen Körperschaften angehören. Gottes Wort nennt sie Brüder, Heilige und Geliebte, und sie alle sind Glieder am Leib Christi, lebendige Steine in dem geistlichen Haus, dem heiligen Tempel Gottes. Einst tot in ihren Vergehungen hat Gott sie mit dem Christus lebendig gemacht, mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Epheser 2, Vers 5 und 6. Dieselbe Kraft Gottes, die Christus aus den Toten auferweckte und ihm einen Platz über alles gab, hat uns, die Glieder seines Leibes, mit ihm lebendig gemacht und mit ihm vereinigt. So ist die Versammlung sein Leib. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Kolosser 1, Vers 18. Nachdem Gott ihn auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt hat, hat er alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Epheser 1, Vers 20 bis 23. Der Leib Christi, dessen Haupt der im Himmel verherrlichte Herr ist, wird also durch den Heiligen Geist hier auf der Erde gebildet. Zu ihm gehören nach Gottes Ratschluss alle Erlösten, die dem Haupt als wahre Glieder einverleibt und mit ihm verbunden sind. Das war ein Geheimnis, das in früheren Zeitaltern verborgen war, denn erst nach der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn Jesus kam der Heilige Geist auf diese Erde, um die Versammlung zu bilden, welche sein Leib ist. Denn auch in einem Geist, das heißt in der Kraft des einen Geistes, sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. 1. Korinther 12, Vers 13. Gilt das nicht für alle Gläubigen in der gegenwärtigen Haushaltung? Wo sich ein Kind Gottes auf dieser Erde dem Leib nach auch befinden mag, es ist durch den Geist mit dem auferstandenen und verherrlichten Christus ebenso wirklich verbunden und eins, wie ein Glied des menschlichen Körpers mit der Person verbunden ist, der es gehört. Ja, unser Einssein mit Christus ist nicht nur eine Verbindung oder Vereinigung, sondern eine vollkommene Einheit. Denn so wie wir von den Gliedern des menschlichen Körpers genau genommen sagen können, dass sie miteinander vereinigt sind, weil sie ja eine Person bilden, können wir dies von Christus und den Gliedern seines Leibes auf der Erde sagen. Paulus drückt dies durch den Heiligen Geist so aus, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. 1. Korinther 12, Vers 12. Ist es nicht bezeichnend, dass hier dieser Leib der Christus genannt wird? Er ist eins mit dem Herrn Jesus, obwohl er noch auf der Erde ist. Diese wunderbare Wahrheit musste Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus lernen, als er wutschnaubend die Jünger des Herrn verfolgte. »Was verfolgst du mich?« rief der Herr ihm vom Himmel her zu, und auf seine Frage, »Wer bist du, Herr?« antwortete der Herr ihm, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Die Gläubigen waren er selbst, sein Leib, ein aus vielen einzelnen Gliedern zusammengesetztes Ganzes, das durch den Heiligen Geist mit Christus verbunden war. Der Christus. Welche innige Verbindung kommt auch in dem folgenden Wort zum Ausdruck. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleische und von seinen Gebeinen. Epheser 5, Vers 30. Es heißt nicht, wir waren es, als er im Fleisch auf der Erde war, denn das war unmöglich. Wäre er nicht gestorben, hätte er allein bleiben müssen. Johannes 12, Vers 24. Eine Einheit sündiger Menschen mit einem sündlosen Christus konnte es unmöglich geben. Er musste sterben und er ist für uns gestorben. Ihm sei Lob und Dank. Nachdem er durch sein kostbares Blut das Lösegeld bezahlt hat, ist er aus den Toten auferweckt und gerechtfertigt worden. Jesaja 50, Vers 8. Aber auch wir sind gerechtfertigt worden, denn unserer Rechtfertigung wegen wurde er auferweckt. Römer 4, Vers 25. Wir werden betrachtet als gestorben mit ihm, auferweckt mit ihm, gerechtfertigt in ihm und eins gemacht mit ihm, dem Verherrlichten. Welche wunderbare Stellung besitzen doch alle Erlösten, jetzt schon in ihm. Wir sind bereits versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe Gottes und werden es nicht erst dann sein, wenn wir sterben. Kolosser 1, Vers 13. Diese große Wahrheit von der Einheit der ganzen Versammlung Gottes in dem auferstandenen und verherrlichten Herrn vergessen zu haben, ist eine der Ursachen der zahlreichen Spaltungen und Trennungen. Wenn man einen Christen fragen würde, ob es die christliche Gemeinschaft, der er hier angehört, auch im Himmel geben werde, würde er ohne zu überlegen antworten: Nein, denn dann wird Christus alles sein. Aber sind wir nicht schon jetzt mit ihm auferweckt und in ihm in die himmlischen Örter versetzt? Epheser 2, Vers 6. Und ist er nicht jetzt schon alles? Kolosser 3, Vers 11. In der neuen Schöpfung gibt es weder Juden noch Griechen, weder Katholiken noch Protestanten, weder Baptisten noch Methodisten, sondern nur noch Christus alles und in allen. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus. 2. Korinther 5, Vers 17 und 18. Das trifft für jeden Menschen in Christus zu. Er ist eine neue Schöpfung. So gibt es also, wie wir sahen, nur einen Leib, dem alle Gläubigen angehören. Und in diesem Leib gibt es keine Trennungen und Spaltungen, weil alle Glieder eins sind mit Christus im Himmel und untereinander. Das Gebet des Herrn, auf dass sie alle eins seien, ist also erhört worden. Sollte diese Einheit nun nicht auch auf der Erde gesehen werden? Auf das die Welt glaube? Ach, möge der Herr uns allen Gnade geben, seinen wohlgefälligen Willen zu tun. Dass Gott die Spaltungen unter seinem Volk verurteilt, wird niemand leugnen, der sich dem inspirierten Wort unterwirft. Als die ersten Spaltungen aufkeimten und sichtbar wurden, schrieb Paulus an die Korinther: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? 1. Korinther 1, Vers 10 bis 13. Können wir heute im Unklaren sein über die Gedanken des Herrn, wenn hier und dort jemand der Seinen sagt: Ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin reformiert, ich bin Baptist und so weiter? Gott ermahnt uns alle durch die Erhabenheit und Herrlichkeit des Namens Jesu, dass keine Spaltungen unter uns sein mögen, denn er kann nicht eine einzige anerkennen oder dulden. Irgendeinen anderen Namen außer dem Seinigen zu erlauben, hieße die kostbare Person des Herrn herabwürdigen und auf den gleichen Boden mit einem Menschen stellen. Ich aber bin des Paulus, ich aber Christi. Empfinden wir nicht alle, wie ungeziemend ein solches Tun ist? Wenn es Gottes klarer Wille ist, dass es unter den Seinen keine Spaltungen geben soll, kann ich doch nicht einer solchen angehören oder sie gar noch verteidigen. Mache ich mich dann nicht des offenbaren Ungehorsams gegen den eindeutigen Willen Gottes schuldig? Lieber Leser, beantworte dir diese Frage in Gottes Gegenwart und im Licht seines Wortes. Um jeden Irrtum über diesen wichtigen Gegenstand auszuschließen, fährt der Heilige Geist fort: Ihr seid noch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? 1. Korinther 3, Vers 3 und 4. Wenn es damals den Heiligen Geist betrübte, dass der eine sich nach Paulus und der andere nach Apollos nannte, sollte er heute daran gefallen haben, wenn sich der eine Lutheraner oder ein anderer Wesleyaner nennt? Ist das nach den Belehrungen der Heiligen Schrift geistlich oder ist es fleischlich? Kann Gott dazu seine Zustimmung geben oder muss er diese Benennungen ablehnen? Paulus sagt in Bezug auf diese Spaltungen zu den Korinthern: Ich lobe nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. 1. Korinther 11, Vers 17. Gott könnte seinen Willen nicht deutlicher kundgetan, aber auch nicht klarer verurteilt haben, was seinen Gedanken völlig zuwider ist. Gott hat den Leib zusammengefügt, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. 1. Korinther 12, Vers 24 und 25. Der Mensch sagt, Spaltungen müssen sein. Deshalb sucht er mich zu veranlassen, dieser oder jener Partei beizutreten oder sie zumindest zu fördern oder zu unterstützen. Gott sagt dagegen, dass in dem Leib keine Spaltungen sein sollten, weil der Leib einer ist. Soll ich nun Gott gehorchen oder dem Menschen? Die Antwort kann für einen aufrichtigen Leser nicht zweifelhaft sein. Nun könnte jemand einwenden: Sind denn inmitten der Christen, die die persönliche Gegenwart und Leitung des Geistes zu verwirklichen suchen, keine Spaltungen vorgekommen? Leider ist es so, aber gerade diese traurige und beschämende Tatsache bestätigt die Richtigkeit der hier gemachten Ausführungen. Was war denn die Ursache dieser betrübenden Trennungen? Nicht gerade die Missachtung der Souveränität des Heiligen Geistes? Sollten aber Fehler, die in dieser Hinsicht ohne Frage gemacht worden sind, uns veranlassen, die Leitung des Geistes in der Gemeinde oder Versammlung überhaupt abzulehnen? Oder uns berechtigen, an einem Platz zu bleiben, an dem die Leitung des Geistes unbekannt oder nicht anerkannt ist? Mit gleichem Recht könnte man sagen, weil dieser oder jener Christ im Fleisch wandelt, muss auch ich aufhören, im Geist zu wandeln. Sollten nicht vielmehr unsere früheren Sünden und Fehler uns zu umso größerer Vorsicht und Wachsamkeit gegenüber dem Bösen ermahnen? Der uns von Gott gegebene Heilige Geist ist der einzige zuverlässige Führer des Gläubigen und auch der Versammlung. Die Quelle aller Fehler der Versammlung war stets die Missachtung der Leitung des Geistes. Hätte sie sich einzig und allein diesem unfehlbaren Führer anvertraut, wäre sie im Lauf ihrer Geschichte vor manchem bewahrt geblieben. Auch bei dem einzelnen Gläubigen ist es nicht anders. Wandelt er im Fleisch, kann ihn schon ein Strohhalm zu Fall bringen. Wandelt er dagegen im Geist, das heißt, lässt er sich von ihm leiten, wird er feststehen gegenüber jeder Versuchung, die an ihn herantreten mag. Ganz gewiss wird die Antwort auf die Frage, inwieweit die göttlichen Gedanken und Absichten praktisch von uns verwirklicht worden sind, immer tief demütigend für uns ausfallen. Aber kann das für uns ein Anlass sein, den göttlichen Boden zu verlassen und mit weniger zufrieden zu sein, als was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat? Sollten wir den Ratschluss Gottes hinsichtlich seiner Versammlung aufgeben und dafür menschliche Gedanken annehmen? Oder sollten wir, weil das Fleisch sich an die Stelle des Heiligen Geistes drängen und Unordnung oder gar Schaden anrichten kann, mutlos sagen: Die Leitung des Geistes ist unmöglich, wir müssen uns daher selbst helfen, so gut es geht? Möge sich jeder Leser diese Fragen in Aufrichtigkeit beantworten, nicht nach seinen Gefühlen oder Ansichten, sondern anhand des Wortes Gottes. Welch gesegnete Einheit hat doch der Heilige Geist geschaffen. Eins zu sein mit dem Haupt droben und mit jedem einzelnen Glied hier auf der Erde, kann es etwas Herrlicheres geben? Werden diese Gedanken Gottes von uns verwirklicht, dann wird es in der Tat so sein, wie es der Apostel schreibt. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. 1. Korinther 12, Vers 26 und 27. Erkennen wir doch demütig und beschämt an, dass wir in der Darstellung und Verwirklichung dieser wunderbaren Einheit gefehlt haben. Hüten wir uns aber auch, das Wort Gottes abzuschwächen, um unsere Fehler zu rechtfertigen, und nennen wir nicht gar das Böse gut. Jede Spaltung ist in Gottes Augen böse und verwerflich, ja, er stellt sogar die Sekten auf eine Stufe mit den abscheulichsten Sünden wie Hurerei, Götzendienst, Totschlag und Trunkenheit. Galater 5, Vers 17 bis 21. Bekennen wir in aufrichtiger Beugung unsere gemeinsame Schuld und Sünde, die Schande einer gespaltenen Versammlung, und kehren wir um zu dem Herrn und zurück zu dem, was von Anfang war. Wir sind zu einer himmlischen Einheit mit dem auferstandenen und verherrlichten Christus berufen, und deshalb ist es Gottes Wille, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Epheser 4, Vers 1 bis 4. Willst du wirklich den Willen Gottes tun, so findest du hier den allein richtigen Weg, und dieser Weg führt immer zum Haupt, zu Christus selbst. Der Heilige Geist sammelt stets und nur zu der Person Christi und schart um ihn allein. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, Vers 20. Der Mensch macht Kirchen oder Gemeinden oder Spaltungen, aber der Heilige Geist sammelt allein zu Christus und seiner wunderbaren Person. Diese beiden Dinge sind so grundverschieden wie die göttliche Einheit der Versammlung im Himmel und die menschlichen Trennungen auf der Erde. Der Herr Jesus wünscht, dass die von ihm durch den Heiligen Geist geschaffene Einheit in der ganzen Welt gesehen wird. Und wie rührend drückt er diesen Wunsch in seinem Gebet zum Vater aus. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, Vers 20 und 21. Statt Spaltungen und Uneinigkeit will der Herr unsere Einheit mit ihm, dem verherrlichten Haupt, und auch untereinander in der Welt dargestellt sehen. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden und werden einst seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Haben wir die Kraft dieser Auferstehung erkannt und wandeln wir würdig dieser Einheit mit dem auferstandenen Christus? Wünschen wir, wie Paulus, seinem Tod gleichgestaltet zu werden? Beantworten wir uns diese ernsten, inhaltsschweren Fragen mit aufrichtigem Herzen. Haben wir in der Verwirklichung dieser göttlichen Wahrheiten bisher gefehlt, vielleicht aus Mangel an Verständnis? Kann uns das nicht der Verpflichtung entheben, ihm von jetzt ab in Gehorsam und Treue zu folgen? Standest du bislang mit irgendetwas in Verbindung, was dem Herrn Jesus missfiel und den Heiligen Geist betrübte? So solltest du dich unverzüglich davon trennen. Vielleicht wird dein Weg dann einsamer und schwieriger, aber der Weg des Glaubens war zu keiner Zeit leicht und viel begangen. Aber kann es etwas Köstlicheres geben, als das Bewusstsein, dem Herrn Jesus wohl zu gefallen, indem man seinen Willen tut? Die Zeit, in der wir leben, ist gefährlich und böse, weil man oft das Böse gut und das Gute böse nennt. Darum ruft uns Gottes Wort zu: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Und seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Epheser 5, Vers 14 und 17. Ich komme bald, ruft unser geliebter Herr uns zu. Bald wird der letzte Ton von Uneinigkeit verklungen und der Tag gekommen sein, wo unser teurer Herr für immer anerkannt und verherrlicht sein wird. Dann wird auch die weitere Bitte des Herrn in seinem Gebet zum Vater in Erfüllung gehen. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Johannes 17, Vers 22 und 23. Diese Einheit wird in ihrer ganzen Entfaltung und Tragweite gesehen werden, wenn der Herr Jesus mit den zuvor zu ihm entrückten Gläubigen oder Heiligen auf diese Erde herabkommen wird. Dann wird die Welt erkennen, dass Jesus von dem Vater gesandt und die Jünger vom Vater geliebt worden sind, wie Jesus selbst geliebt war. Dann wird auch geschaut werden, dass die Heiligen dieselbe Herrlichkeit besitzen wie Christus. Lieber gläubiger Leser, sollten wir angesichts einer so herrlichen Hoffnung und Erwartung nicht bestrebt sein, die wenigen Tage, die wir noch zu pilgern haben, seinen wohlgefälligen Willen zu tun? Sein Wille ist, dass wir uns trennen und reinigen von allem Bösen und von allen Gefäßen zur Unehre, 2. Timotheus 2, Vers 19 bis 21, und uns allein in seinem Namen versammeln, Matthäus 18, Vers 20. Kannst du noch irgendeinen Zweifel darüber haben, welchen Weg du zu gehen hast? Scharf bezeichnet, klar zu sehen, ist der Weg, den ich zu gehen, weil mein Jesus ging voran. Ja, so sicher wie sein Lieben ist sein Weg, der hier geblieben. Furchtlos schreit ich fort auf seiner Bahn.